Hallo und herzlich willkommen zum 561. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Emil. Hallo Emil.
Ja, mehr habe ich nicht zum Sagen am Anfang außer Buch.
Es ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen über The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sprechen, das neue Zelda-Spiel. Diesmal mit Zelda in der Hauptrolle.
Yes.
Das erste offizielle von Nintendo mit Zelda in der Hauptrolle, da muss man dazu sagen.
Ja, Smash Brothers.
Wir hatten zwar auf dem CDI bereits.
Das ist Smash Brothers.
Nein, ja, Zelda-Spiel.
Ja, es, es gibt Zelda auf dem CDI, du hast vollkommen recht, das habe ich nicht einmal am Schirm gehabt, ja?
Ja.
Zwei sogar, oder? Es, genau. Also es gibt drei CDI-Zelda und bei zwei spürst du Zelda, oder nur bei einem?
Ganz genau, Wand of Gamelon und Adventure of Zelda heißen die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Hat mal komplett Let's Plays davon gesehen. Sie sind nicht so schlecht wie ihr Ruf, wenn man sie sich anschaut. Also da ist schon, aber man merkt auch schon, dass es keine wirklich guten Spiele sind. Besonders teilweise der Schwierigkeitsgrad und auch die Steuerung und so
sie
weiter.
Sie sind technisch sehr bedingt, weil sie sind ja quasi mehr oder weniger am DVD-Player drin. Oder auf einem Video-CD-Player. Und zusätzlich hat Nintendo null damit zu tun. Außer dem Namen.
Ja, ganz genau. Das ist kam ja da, weil Nintendo eine Partnerschaft mit Philips hatte, die ihnen ein paar Spiele mit Nintendo-Marken zugesichert hatte. Dadurch kam das überhaupt zustande, dass sie das entwickeln durften.
Es hat überhaupt keinen Sinn, die 500 bis 800 Euro, die die Leute dafür auf eBay wollen, zu zahlen.
Ja, also das ist, die Spiele, also außer man ist absoluter Sammler und will unbedingt das Zeug haben, dann soll es jeder von mir es kaufen, wenn man möchte, für den Preis.
Also das ist weit aus meiner Wunschregion draußen und sowas werde ich nie besitzen, damit habe ich mich längst abgefunden.
Ja, ich sag ja, das ist, also das, da muss man schon sehr, sehr verrückt für sein, um das dann auszugeben. Ja. Aber jetzt haben wir das erste offiziell von Nintendo veröffentlichte Spiel mit Zelda in der Hauptrolle. Woo! Das, ich überlege gerade, wann haben sie angekündigt? Im Juni? War es im Juni oder war es früher?
Also erst vor kurzem auf jeden Fall. So wie es Nintendo halt in letzter Zeit immer macht oder meistens macht.
Genau. Also ich meine, Juni war es
Ist gut.
War schon.
Ist gut.
Ja. Es war schon eine überraschende Ankündigung, dass wir dieses Jahr wirklich noch ein komplett neues Zelda-Spiel bekommen. Ich hätte eher auf ein Remake getippt als nächstes Spiel. So von meinem Gefühl her.
Also der erste Gedanke, den ich gehabt habe, ist, es ist halt so ein kleines Gimmick-Zelda-Ding. So wie Princess Peach auch war. Das heißt, du nimmst quasi die Engine und die Artworks und alles Mögliche von wie hat's geheißen, Link's Awakening. Und haust halt einen anderen Charakter rein und bastelst da ein bisschen was dazu. Aber das ist um einiges mehr geworden. Und das habe ich
also
nicht erwartet.
Ist wirklich das ist ein komplettes Zelda-Spiel tatsächlich. Ja. Mit ordentlicher Spielzeit. Mhm. Ich finde auch für so ein Spiel großer Welt. Es gibt Dungeons, es gibt eigene Mechaniken und so weiter. Also sie haben da wirklich ein komplettes Zelda-Spiel wiederentwickelt.
Das ist eine Mischung quasi aus die 2D-Zelda, sei es jetzt A Link to the Past, also hauptsächlich A Link to the Past eigentlich, und zusätzlich die neuen Zelda, also Breath of the Wild und irgendwas Kingdom.
Tears of the Kingdom.
Dankeschön. Weil du hast die große offene Welt. Du hast die Möglichkeit, überall hinzugehen und alles zu erkunden. Und es macht das Sinn, alles zu erkunden. Und du hast zusätzlich aber trotzdem gestecktes Ziel und einen richtigen Weg, wie du alles der Reihe nach machst oder mehr oder weniger alles der Reihe nach machst.
Ganz genau. Es ist halt vom Aufbau her klassischer als die beiden Open-World-Zelda-Spiele. Mhm. Näher halt an Link to the Past, wie du richtigerweise sagst, oder Link's Awakening, wenn man jetzt den Vergleich aufgrund des Grafikstils wählen will auf der Switch. Aber es nutzt einige Sachen, die halt die Breath of the Wild und Tears of the Kingdom eingeführt haben, sehr bewusst. Sogar einfach nur in der Optik. Also ich würde das Ganze mit den Nebenquests, die man hat, das ja. Menü von Nebenquests erinnert schon sehr stark an die an Breath of the Wild.
Überhaupt, das Menü,
ja.
Wo die neuen Features, also das Klonen quasi vorkommen, ist dieses gleiche grauenhafte, unübersichtliche Menü von Tears of the Kingdom. Sie haben nichts dazu gelernt.
Du hast recht. Du hast recht. Du meinst, dass wo die Ashes gespeichert ist, dass man rechte Steuerkreuz drücken und am rechten Stick durchscrollen kann, ja, nach rechts.
Genau.
Und das immer, immer länger wird, ja. Und man findet, ja, man kann zum Glück ja übers Lexikon im, also wenn man Plus drückt, kommt man ja ins Menü, ja. Also ins Hauptmenü, also die, da kann man zum Glück übers Lexikon auch gesehen, da ist es ein bisschen übersichtlicher.
Wenn man sortiert. Was Spezifisches braucht, ist das richtig. Ja, aber es funktioniert trotzdem besser.
Ja.
Wir greifen jetzt sehr weit vor, da wir noch nicht einmal erklärt haben, was dieses Feature ist. Aber man kann mit fünf verschiedenen Modi in diesem Menü wechseln zwischen zuletzt gelernt, zuletzt benutzt, am teuersten oder spezifische Reihenfolgen und so. Also das Menü ist trotzdem verbessert. Aber sie hätten einfach eine zweite oder dritte Spalten einfügen können. Ich weiß nicht, was so schwer ist dran.
Ja, ich weiß auch nicht. Man kann auch, wenn man da nach rechts drückt und dann plus drückt, landet man direkt im Lexikon.
Ja, aber stell dir ein Menü vor, erste Reihe Items, zweite Reihe Gegner, dritte Reihe, was war's denn eh? Und dann kannst du nach oben und unten und nach links und rechts gehen. Das ist ein Wahnsinn. Das hat und ich muss das, es füllt mich mit unfassbaren Tränen in den Augen, dass ich das sagen muss. Das hat Sony vorgemacht auf der PSP und dann auf alle folgenden Konsolen, weil sie die Idee auf der PSP so toll gefunden haben, dass sie das Cross-Media-Board weitergezogen haben bis zur aktuellen. Aber ja.
Ja, stimmt. Außerdem, was ich auch besser fände, um das direkt jetzt noch zu erwähnen, bevor wir dann mal richtig vom Anfang anfangen, man muss die ganze Zeit das rechte Steuerkreuz halten, um da durchzuscrollen. Da wäre mir lieber, wenn ich einmal die Taste drücke und das Ding wieder
auf. Du kannst L halten.
Und dann kann ich es ja mit...
LB was? Kannst du halten. Das finde ich angenehm.
Ja, ich weiß, geht auch. Ja, es geht, stimmt. Man kann auch die Schultertaste linke halten, einfach nur. Ist angenehmer, stimme ich dir zu. Aber da fände ich halt ein Tastendrucken einfach als zumindest optional angenehmer.
Ja, ja. LB halten oder linke Steuerkreuz fixiert Menü öffnen, so in der Art.
Ja.
Egal.
Man kann.
Kommen wir zum Anfang.
Die Steuerung halt gar nicht anpassen. Ja. Genau, wir gehen jetzt zum Anfang vom Spiel.
Du kannst die Steuerung schon anpassen. Du kannst quasi die komplette Switch-Steuerung umändern. Und das wird ja dann
das Spiel. Aber nur so, du kannst ja nicht im Spiel.
Du kannst nichts
im Spiel. Ja, aber nicht im Spiel selbst kannst du sie anpassen. Ja. Und das wäre halt. So, aber gut, wie gesagt, das ist, es ist gar nichts Schlimmes oder so, das wollte ich nur erwähnt haben. Wir gehen jetzt wirklich zum Anfang. Wir fangen mal an mit der Geschichte vom Spiel, also der Grundlage des Spiels.
Ja.
Weil, wir wollen jetzt nicht groß spoilern, Zelda wird am Anfang vom Spiel gerettet.
Ich finde den Anfang immer so großartig und mir ist das scheißegal, ob du das spoilern willst oder nicht, weil das ist
direkt der Anfang
erste Minuten des Spiels, dass du dort einfach wie in einem Standard-Zelda als Link reingedroppt wirst. Als Link mit sämtlichen, also mit voller Herzeln und alle Fähigkeiten, also zumindest Schwert und Schild und Pfeil und Bogen. Aber du bist halt da drin und das ist quasi das Tutorial, wie du lernst einmal die Steuerung, wie du schierst, wie du die bewegst, wie du springst und so weiter und so fort und was das Spiel quasi an Rätseln für die anfangs zu bereit haben wird. Und ja, dann trittst du gleich einmal gegen Ganon an. Weil warum nicht?
Genau, und das muss ich sagen, wir haben zum Ankündigungstrailer damals war es, glaube ich, oder zum zweiten Trailer, haben Sören und ich eine Traileranalyse aufgenommen und schon da haben wir drüber geredet, dass wir vermuten, dass wir diesen Anfang, diesen Kampf gegen Ganon und so weiter spielen werden, bevor wir zur Rolle von Zelda wechseln.
Okay, ja, gute Nase.
Haben wir da schon vermutet gehabt, ja. Weil das mich für mich da schon so aussah, dass der Kampf Gameplay war, also wirklich gespielt wurde und nicht einfach nur eine Zwischensequenzen-Video.
Ich hab zugegeben, absichtlich weniger. Also ich habe den Ankündigungstrailer geschaut und dann nichts mehr. Nichts mehr gelesen oder sonst irgendwas, weil ich weniger Zeit gehabt habe und mich nicht dafür interessiert habe im Moment und so. Aber ich bin dann wirklich komplett mehr oder weniger ohne irgendeine Erinnerung an den ersten Trailer, außer was man machen kann. Und so in das Spiel rein und bin dann immer mehr überrascht worden. Also ich sollte das öfter machen, bevor das Spiel nicht
ja, komplett auch, also seziert,
bevor es erscheint.
Ja, ich habe bei dem Spiel jetzt auch relativ wenig dann geschaut, habe ein bisschen mehr geschaut, um die Vorschau zu schreiben, aber ich habe bei weitem nicht alles, gerade nachdem ich die Vorschau geschrieben hatte, habe ich komplett nichts mehr davon mir angeguckt. Einfach weil ich den Rest einfach erleben wollte. Und das ist eine gute Entscheidung gewesen, weil man dann wirklich noch Sachen entdeckt. Nintendo ist heutzutage gerne so weit, vor Release fast alles zu zeigen, was es im Spiel gibt. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel jetzt wieder der Fall war. Auf jeden Fall, Zelda wird dann befreit, nachdem Link und gegen Ganon gekämpft hat. Allerdings wird Link von diesem, wie nennen sie das? Die Risse nennen sie es, glaube ich, im Spiel, wenn ich mich komplett erinnere. Wird Link in einen dieser Risse gezogen, der sich öffnet, und Zelda kann davor fliehen.
Na, er rettet! Bitte! Sein letzter heldenlegendärer, unfassbarer Moment ist, dass er mit Pfeil und Bogen Zelda einen Headshot verpassen will, aber der Kristall rund um sie haltet ihn davon ab, Zelda zu befreien, in seinen Augen, sondern er befreit sie nur aus dem Kristall, damit sie dann quasi das Adventure angehen kann.
Genau. Und dann bricht Zelda halt, kann Zelda entkommen, sie geht zurück nach Hyrule. Dort passieren dann verschiedene Dinge, über die wir jetzt nicht spoilern wollen, auch wenn das auch Sachen sind, die wir in der Analyse damals schon vermutet haben. Und dann im Endeffekt ist es Zeldas Aufgabe, diese Risse zu schließen und herauszufinden, was vor sich geht in Hyrule. Würde ich jetzt grob so umreißen, die Story. Willst du was ergänzen?
Ja, ich finde schon, dass wir spoilern können, dass Zelda anfangs quasi der Bösewicht ist in der Welt.
Ja, können wir natürlich. Ja,
bei mir ist das wurscht, was du spoilern.
Ja,
weil ich finde, das ist ein wichtiger Plotpoint, der immer wieder reinkommt. Nicht jetzt der Plotpoint im Spezifischen, sondern dass quasi, wenn dieser Riss auftritt und irgendjemand von diesem Riss eingesaugt wird, wie jetzt zum Beispiel anfangs dann wichtige Leute in Hyrule und im Schloss, dann spawnt dieser Riss teilweise auch, oder dieser Bösewicht, der dahinter dem Riss steckt, quasi Doppelgänger. Und die machen dann anfangs Zelda das Leben zur Hölle und bringen durch quasi, dass Zelda anfangs zur Gesuchten wird. Und sich verstecken muss. Das erklärt da diesen tollen blauen Überhang, den sie da immer anhat.
Genau.
Und das ist ja quasi das Wichtige der Story, finde ich eben. Dass sowohl diese Risse auftreten, als auch immer wieder aus dieser Risse Sachen rauskommen, die etwas darstellen, was außerhalb des Risses normalerweise existiert hat. Und die machen dann immer das Leben zur Hölle.
Ganz genau, ja. Und man hat halt schon sehr, ich glaube, man könnte direkt gesehen, dass Zelda eben im Gefängnis ist, und da war eigentlich draus zu schließen, irgendwas muss passieren, weswegen sie als Kriminelle behandelt wird. Und ja, wie du schon gesagt hast, Sachen, die im Riss verschwinden, kommen als etwas anderes heraus oder Doppelgänger davon halt. Und das ist was anderes, was ebenfalls sehr früh zu sehen war im Ankündigungstrailer bereits, dass wir die Risse auch betreten werden.
Das passiert ja instant. Das sind ja quasi die Risse, sind ja quasi die Dungeons und Nebendungeons des Spiels, ne?
Ganz genau. Ja.
Also zusätzlich zu den halt Dungeons rein, und Nebendungeons, die so im Spiel sind.
Ja. Wir müssen da rein, um die Risse zu schließen und halt die Menschen, die darin gefangen sind, zu befreien. Und ja, es gibt diese kleineren Risse, da geht es einfach nur darum, wir sind in dem Riss unterwegs, müssen die, also der Zelda wird ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, von Tri begleitet. Das ist ein Wesen, das dafür zuständig ist, diese Risse zu schließen.
Genau, und die gibt ja erst einmal, weil das haben wir auch noch nicht erklärt, einen Stab.
Ja. Ja, auf den wäre ich gleich noch zu sprechen gekommen, genau.
Einen Moment, bitte.
Halt die Fressen, Google!
Ja. Auf jeden Fall, Tree ist das Wesen Zelda begleitet und die Art von Tree, also diese Wesen wie Tree, sind dafür zuständig, die Risse zu schließen, aber irgendwas funktioniert da nicht richtig. Und jetzt ist halt Zeldas Aufgabe, gemeinsam mit Tree in die Risse zu gehen, dort die anderen Trees zu finden, zu retten und dadurch die Risse zu schließen. Da gibt es die kleinen Risse, die dann oft auch mit der Geschichte zusammenhängen oder halt mit Nebenquests zusammenhängen und halt die großen Risse. Und in den großen Rissen sind die von dir bereits erwähnten Dungeons auch zu finden. Klassische Zelda-Dungeons. Und damit Zelda ihre Aufgabe erfüllen kann, kriegt sie von Tree eben den von dir bereits erwähnten Tree-Stab, um Echos zu erzeugen. Den meintest du, nehme ich mal an, gell?
Genau, so ist es. Ja, richtig. Weil, was ja auch sehr wichtig ist an dem Spiel, Zelda selbst kann in ihrer Standardeinrichtung nicht kämpfen. Das heißt, ihre Standardfähigkeit ist es, Sachen zu lernen, also Gegenstände und Gegner zu lernen und diese mit diesem Zauberstab dann zu spawnen für sich. Und das ist quasi das Werkzeug, mit dem Nintendo in dem Spiel sagt, macht's, was ihr wollt. So ist bei den ganzen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom Items halt war, die einen dazu einladen, einfach alles Mögliche auszuprobieren und auf sämtliche Rätsel dazu öffnen, auf 10 verschiedene Varianten gelöst zu werden und sonst irgendwas, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Du kannst jeden Gegner lernen, du kannst alles Mögliche an Items lernen, sei es jetzt eine Kiste, ein Bett, ein Trampolin oder einfach die ganzen Standard-Zelda-Gegner. Wenn du ihn das erste Mal besiegt hast, kannst du ihn lernen und dann kannst du ihn spawnen für dich und er kämpft dann für dich gegen Gegner. Vor allem die Gegenstände sind eigentlich das Wichtigste, weil spätestens wenn du das Trampolin lernst, wirst du das recht oft spawnen, um einfach überall raufzukommen oder um Sachen zu erreichen, wo du normalerweise nicht hinkommen wirst. Und dann kletterst du hoch und baust dir aus Betten und Trampolinen und Kisten und Bäumen irgendwelche Dinger, wo du dir entlanghangeln musst. Du bist natürlich sehr eingeschränkt dadurch, weil du kannst anfangs, ich glaube, drei verschiedene Objekte spawnen, beziehungsweise es gibt auch Objekte, die kosten mehr, von denen kannst du dann nur anspawnen oder so. Und dann im Laufe des Spiels kriegst du dann mehr und dann kannst du plötzlich 5 Betten der Reihe nach anreihen und erreichst plötzlich dann irgendeinen Ort, wo du eigentlich gar nicht sein solltest.
Ja, ganz genau. Und es zukommt noch, kriegen wir mehr von diesen, also können wir mehr spawnen, das sind so Dreiecke, die hinter Tree her schweben, die das angeben, wie viel Energie wir haben, nenne ich es jetzt mal dafür. Aber gleichzeitig sinken auch die Kosten von bestimmten Gegenständen.
Das hat mich gestört.
Also,
um das kurz zu erklären, du kriegst am Anfang hat Tree 3 Energie, dann hat er plötzlich 4 Energie, dann hat er 5, na 4, gell? Und dann kommt zweimal.
Nee, er hat 4 und dann wird das erste Mal gesenkt, glaube ich.
Nach dem vierten Mal upleveln, weil im Prinzip also, jedes Mal, wenn du eben die erwähnten Risse schließt, kriegt Tree ein bisschen oder ein bisschen mehr Energie, je nachdem, was für ein Riss es war. Und Tree kriegt dadurch Level-Ups und kann dann mehr. Aber eben nach dem dritten Mal kriegst du dann zweimal Upgrades, die einfach 8 verschiedene Objekte günstiger machen. Und dann erst kriegst du die Möglichkeit, dann wieder mit einer Energie etwas mehr zu spawnen. Und mir hat das gestört, vor allem, weil nur eins von diesen 16 Objekten und erst beim zweiten Mal, wo dieses Upgrade gekommen ist, war wirklich eins, was ich regelmäßig verwendet habe. Und das wird wahrscheinlich für jeden Spieler unterschiedlich sein, je nachdem, was er verwendet, weil du kannst unzählige Sachen spawnen. Aber ich war ein bisschen vom ersten Upgrade habe ich mir gedacht, ja super, was soll ich jetzt mit dem, danke? Und beim zweiten habe ich gedacht, jetzt kann ich halt von dem Viech, was ich eh nur eins, also das war dieses Gürteltier, was du spawnst und dann rennst geradeaus für die in den Gegner rein. Das finde ich unfassbar praktisch und das verwende ich regelmäßig. Ich stehe vor dem Gegner, ich sehe ihn an, spawn das Gürteltier, es zündet rein, ich spawn das nächste Gürteltier, es zündet rein. Das heißt, dass ich jetzt zwar gleichzeitig spawnen kann, ist nicht nur sinnlos, sondern sogar störend, weil das erste dem zweiten teilweise im Weg steht. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das zweite Upgrade auch für den Arsch.
Ja, ich muss sagen, ich habe Skirtle-Tee so gut wie nie verwendet bisher. Also andere Taktiken, die wir da verfolgen. Aber nee, stimmt dir aber zu, dass sie dazwischen mal vorkommen, okay, aber da hätten sie eine bessere Durchmischung, auch was für Gegenstände günstiger werden, bringen müssen, weil es werden vor allem Gegner günstiger, wenn ich es richtig
habe. Es waren, glaube ich, 16 Gegner. Ich glaube, es war nichts anderes. Und,
ja,
und
ich meine mich auch.
Ich glaube, es ist nicht das zweite Bett günstiger wurden um eins, was aber nichts bringt, weil das kann eh das nicht mehr als das erste Bett. Und warum sollte das Bett verwenden, was 2 oder 3 kostet, wenn das Bett, was nur 1 kostet, viel besser funktioniert, also gleich funktioniert? So.
Also der einzige Unterschied zwischen den Betten ist der Heilungsgrad, wenn du dich drauflegst.
Ah, das habe ich noch nie verwendet.
Du kannst dich auf die Betten, du kannst auf die Betten drauflegen, jederzeit, außer wenn Gegner in der Nähe sind, ja, weil die greifen dich weiter an. Und dann heilt Zelda langsam Energie und das geht halt, weil mehr Herzen geheilt werden schneller, wenn...
Ja, das macht Sinn.
Ja, aber ich gucke gerade die Liste durch und ich habe jetzt noch nicht einen Gegenstand entdeckt, der günstiger geworden ist, außer Gegner.
Ja, ich glaube, es sind nur Gegner, die günstiger werden.
Gegner, die günstiger werden, definitiv. Also ich habe noch keinen... Es gibt keine
anderen Gegenstände. Kommen wir, aber wenn wir schon bei den Gegnern sind, was solltest du überhaupt von diesem Modus, dass du die daneben umsteuerst und für die, was weiß ich, 4 Fledermäuse oder einen Boblin spawnst oder so und dann wartest, bis der Boblin vielleicht in die richtige Richtung rennt, möglicherweise nicht hängen bleibt und dann auf den Gegner einschlägt?
Also, ich finde das System ganz interessant. Man muss, ich spawn die gerne mal hintereinander mehrmals, bis die dann richtig platziert sind. Und wenn man die Gegner anvisiert, die angegriffen werden sollen, dann konzentrieren sie sich ja auch auf die Gegner.
Ja, richtig, ja. Das funktioniert bei Lufteinheiten ganz gut, aber ansonsten, wenn ein Baum im Weg ist, ist es ein Problem.
Ja, aber ich spawn die sowieso meistens sehr nah am Gegner, sodass sie gar nicht irgendwie woanders hin könnten. Und wenn die an der einen Ecke Gegner besiegt haben und der nächste Gegner ist nur ein paar Meter weiter, spawne ich meistens direkt da einfach noch einen neuen, weil es, auch wenn der andere daraufhin verschwindet, weil es einfacher ist, als zu warten, bis der mal den Weg dahin gefunden hat.
Weil das ist das Problem, auf was ich raus wollte. Einfach nur Gegner spawnen, anvisieren und warten, dauert einfach viel zu lang. Da stehst du dann teilweise 10, 20 Sekunden da und hoffst, dass die dann langsam angreifen und sowas. Wenn du sie nicht gezüllt, anderen für die Nasen umgeklatscht oder eben sowas nimmst wie das Gürteltier, was gerade auf den Gegner zuzündet innerhalb von einer Sekunde, dann dauert mir dieses System zu lang.
Ja, einige Gegner sind meiner Meinung nach komplett unnütz. Die bringen nichts im Einsatz, weil die einmal zu schwach sind und dann einfach auch von ihren Attacken und von dem, wie sie agieren, absolut sinnlos sind, meiner Meinung nach. Andere sind halt, gerade wie das Gürteltier, ganz praktisch, weil sie direkt beim Spawn eine Attacke durchführen.
Es wird sich wahrscheinlich
je nach Spielweise, je nach
Spieler auf eine gewisse Anzahl, also ich würde behaupten, jeder verwendet das Bett und jeder verwendet das Trampolin, weil...
Nein, ich habe das Trampolin bisher nicht verwendet.
Wie kommst du dann irgendwo rauf?
Weil ich es vergessen habe.
Wie kommst du dann irgendwo rauf?
Ich habe es nicht komplett vergessen. Ich baue mir mit Betten und anderem Kram meine Rampe hoch.
Bitte nimm das Trampolin.
Ja, ich hab's vergessen gehabt, bin ich ganz ehrlich.
Also ab einem gewissen Level kriegst du was, damit du das Trampolin nicht mehr so unbedingt brauchst. Aber bis dahin, verwend bitte das Trampolin.
Ich glaube, ich brauch's mittlerweile nicht mehr. Ich bin fast...
Okay.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Trampolin noch brauche jetzt. Aber da merkst du, dass andere, daran merkt man gut, dass andere Spielweisen gut funktionieren. Mhm. Dass man das Trampolin nicht zwingend braucht.
Ja.
Ja,
eben. Deswegen, aber eben, dass das Ganze komplett von dem Spiel wieder mal gefördert wird. Und das ist das erste 2D-Zelda, was das gemacht hat. Es war zwar dieser Link to the Past, diese Fortsetzung, hat zwar als erstes mal Items umgetauscht und hat mit diesem Open-World-Prinzip mehr ein bisschen gespielt und so, dass man überall hingehen kann und die Dungeons der Reihe nach machen kann, wie man will. Aber das ist jetzt viel mehr in die Richtung, aber behalte trotzdem noch genug davon bei, wie es früher war, finde ich, dass du nicht ganz offen bist. dass du trotzdem...
Ja. Link Between Worlds...
Sorry? Ja, nein, am Anfang im Prinzip kriegst du die Möglichkeit, geh zu die Zoras oder geh zu die Gerudo. Und du musst sowieso zu beiden genau. gehen, aber du kannst dir aussuchen, in welche Richtung du gehst. Und wenn du dann das abgeschlossen hast, kriegst du 3 Plätze, die du in beliebiger Reihenfolge ein. Und das reicht mir. Ich brauche nicht 8 Plätze,
ja.
an die gehen kann, wie ich will. 2-3 ist vollkommen in Ordnung. Dann habe ich schon meine Freedom of Choice. Und ich kann ja trotzdem, ich kann ja trotzdem aufgehen zu den Goronen am Anfang schon. Daran haltet mich das Spiel überhaupt nicht davon ab. Nur weiß ich halt noch nicht, was ich dort tun soll. Ich bin dort da nicht draufgegangen vorher. Was ist denn? Wär interessant gewesen, was dort gewesen war, wenn man dort hingegangen war, ja. bevor dort die Risse aufgegangen sind. Egal.
Ja, es stimmt. Aber mit Link to the Between Worlds gibt's, hast du ein gutes Beispiel gegeben, weil das war ja sogar noch vor Breath of the Wild und hat halt versucht, Zelda mehr Freiheit zu geben. Dasselbe kann man über Skyward Sword sagen, das ja auch versucht hat, mehr Freiheiten in das Spiel einzubauen. Das war ja die Zeit.
Er hat ja im Prinzip bei die Twilight Princess Interviews damals gesagt, er hätte viel lieber, wenn das Ganze viel freier wäre, weil es ist mit Twilight Princess nicht gegangen und er will das in Zukunft und bla. Und da hat er dann eben mit Skyward Sword angefangen, hat alle Zelda mehr in die Richtung getrieben. Und also ein Jummer jetzt. Weil das ist auch das erste Zelda, wo Miyamoto nicht in die Credits auftaucht. Habe ich zumindest irgendwo... Stimmt. eine Überschrift gelesen und dann nicht auf den Artikel geklickt.
Ja, das stimmt, habe ich auch gelesen. Also Miyamoto ist hier nicht in den Credits gelistet, der war in diesem Spiel anscheinend nicht beteiligt, also in keinster Weise.
Ja, was ist mit Based on Characters Created by?
Ja, kann man drüber diskutieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt in irgendeinem Abspann bei den Zelda-Spielen jemals genannt wurde. Ja.
Bei Earthbound, nutzen sie das.
Das kann gut sein, ja. Habe ich, kann so nicht sagen, ich habe Earthbound
nicht. Naja, nicht, aber da weiß ich, dass in die Credits beim zweiten und dritten, glaube ich, steht, dass das Based on Characters bei Shigeo Itoi oder wie auch immer der Typ heißt.
Macht ja auch Sinn eigentlich, aber bei Zelda wäre es mir jetzt neu, wenn sie es genutzt hätten. Im Endeffekt ist es egal, Shigeo Miyamoto steht erstmal nicht drin.
Und was sie verwenden bei den Switch-Spielen ist Based on Original Work by.
Stimmt. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben jetzt das Grund-Gameplay erklärt, aber es gibt ja noch eine Besonderheit, und da muss ich sagen, ist auch kein großer Spoiler, weil das haben sie in einem Trailer vorher schon gezeigt. Ich meine im dritten Trailer. Und zwar die Möglichkeit, dass Zelda auch direkter kämpfen kann.
Ach so.
Wenn auch begrenzt. Also
mit X.
Ja.
Was wenn du X drückst.
Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, wenn du
X drückst. Ja, was passiert denn, wenn du einen Gegenstand anvisierst und X drückst in dem Spiel? Sieht man das nicht im Trailer?
Ach so, stimmt. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Das war auch, ja, logisch. Du meinst den Einklang.
Ja, genau. Ich bin mir eben nicht sicher, dadurch, dass mich der Trailer nicht mehr erinnert, wenn du nicht über den Spoiler-Level der offiziellen Trailer rausgehen möchtest, ob ich das erwähnen kann oder nicht. Weil das ist ja eine Funktion.
Nee, ein Einklang. Nee, also solche grundlegenden Gameplay, es ging um die Story, die wir nicht spoilern wollen. Gameplay-Mechaniken können alle wird alles gesprochen. Nur die Story war mir.
Dann X. Oder du wolltest nicht auf X eingehen, sondern auf...
Nee, reden wir erst über Einklang. Macht mehr Sinn jetzt zuerst, weil das die nach Echoes die nächste auch Spielmechanik ist, die eingeführt wird. Du hast ja schon gesagt, wenn man X drückt, dann verbindet sich Zelda durch Tri mit einem anderen Gegenstand. Und das kann zum Beispiel ein riesengroßer Felsen sein, den man anders nicht wegbekommt, den man dann bewegen kann und in ein Loch befördern kann zum Beispiel, um dann eine Schatzkiste
zu bekommen. Ja, aber man hebt es quasi nicht auf, sondern man verbindet sich. Das heißt, wenn man will, dass es nach oben geht, muss man quasi irgendwo draufspringen oder man muss ein Trampolin aufstellen oder irgendwas in die Richtung. Damit quasi Zelda muss sich nach oben bewegen, damit sich auch der Gegenstand nach oben bewegt, genauso links, rechts. Also der macht einfach genau dasselbe wie Zelda. Und umgekehrt, was ich erst einmal gebraucht habe im Spiel, direkt nachdem ich es gelernt habe, ist, dass du zu einem Gegenstand die Zubehör drucken kannst und dann kannst du R halten. Und dann macht nicht der Gegenstand das, was Zelda macht, sondern umgekehrt Zelda macht das, was der Gegenstand macht. Sprich, man kann sich über einen Abhang zu einem Gegner hinxen,
der auf der anderen Seite vom Abhang hin und her geht und kann dann sich von ihm auf die andere Seite rübertragen lassen.
Genau. Muss ich zu sagen, ich habe es auch außer in dieser einen Szene bisher noch nicht sinnvoll nutzen können. Ich habe es immer wieder mal versucht und mich zum Beispiel an selbstgespawnte Gegner rangeheftet oder so. Doch, stimmt nicht. Die Spinne habe ich dafür manchmal schon benutzt, um an Stellen ranzukommen.
Das haben wir sogar irgendwo in einem Trailer oder irgendwo gesehen, dass das funktioniert und dann wieder vergessen, dass das geht. Das ist eine gute Idee. Das muss ich dann ausprobieren.
Ja.
Ich habe vorher in einem anderen Video in meiner 10-minütigen Vorbereitung für diesen Podcast eine andere Funktion gesehen, die ich ja dann unbedingt ausprobieren muss. Ich muss nur noch mal das Video schauen, weil ich vergessen habe, was es war.
Ja. Nee, also den Einklang, der ist schon recht praktisch, aber vorwiegend für mich zumindest, um halt Sachen wegzuschaffen, die mir im Weg sind. Wird auch teilweise benötigt, um bei Gängen durchzukommen, weil wir sollten hier nicht vielleicht doch erwähnen, dass das Spiel genauso wie die ganzen Gameboy-Spiele und also zum Beispiel Link's Awakening auch immer wieder diese 2D-Passagen hat auf der Seite.
Sogar recht viele. Also wenn man denkt dann an Link's Awakening, was ja quasi das Zelda war, mit dem ich aufgewachsen bin, mein erstes Gameboy, also Link's Awakening Deluxe damals am Color. Das hat ja, ich weiß nicht, 5, 6 solche kurzen Untergrundpassagen gehabt. Die Untergrundpassagen in dem Spiel sind wirklich long, sie sind auf die Dungeon-Karten, auf den Dungeon-Karten extra verzeichnet. Es befinden sich Gegner drin und es befinden sich Schätze drin und Kisten drin und so. Und die sind auch richtig eingebunden in die Dungeons. Das ist nicht mehr nur dieses einfache kurze, hehe, da ist ein 2-Bildschirm-langes 2D-Level mit 2 Goombas, die hin und her rennen.
Genau. Es gibt sogar, also ich habe mindestens einen optionalen Bosskampf in einem so 2D-Abschnitt sogar schon gehabt. Also auch das gibt es. Und das wertet die halt enorm auf, weil die halt wirklich Teil des Spiels sind, nicht nur ein Gimmick sind.
Richtig, also das ist ja das, eben der optionale Bosskampf ist ja einer der schönen Gründe, warum man das Erkunden gleich wie in Breath of the Wild und so machen kann. Weil man kann das Spiel, ich würde mal jetzt behaupten, keine Ahnung, wie lange brauchst du für die Story? 15 Stunden? 20 Stunden vielleicht?
Boah, wenn überhaupt. Ich würde schätzen, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber so in die Richtung würde ich jetzt sagen, könnte es schon gehen. Besonders zumindest wenn man das erste Mal durchspielt, wird es so sein.
Aber dadurch, also, dass du erkunden kannst, ich habe jetzt schon fast 30 Stunden oder so und bin jetzt bei ein bisschen mehr als der Hälfte der Story, würde ich behaupten. Also ich weiß nicht, was noch passiert, aber ich würde jetzt einmal behaupten, nachdem sich die 3 Orte für mich öffnen, habe ich circa die Hälfte.
Ja, würde ich auch tippen, so ungefähr.
Und habe jetzt schon mehr als 20 Stunden, 30 Stunden, ich weiß es nicht genau, einfach weil ich die ganze Zeit vom Weg abkomme, gleich wie in Breath of the Wild. Und die ganze Zeit, hey, dort ist ein Loch im Boden, dort ist ein Loch in der Wand oder dort ist irgendwas anderes.
Ganz genau, geht mir auch so. Ich habe jetzt mal geguckt, laut howlongtobeat.com hat die also Main Story 19,5 Stunden im Durchschnitt. Main plus Sidequest 25,5 und für Komplettisten 32,5. Okay. Allerdings, wie gesagt, das ist die Durchschnittszeit der Angaben und dann geben halt Nutzer auf der Webseite an.
Es gibt recht viele Sidequests. Diese Sidequests beschäftigen die aber in den meisten Fällen 30 Sekunden bis 2 Minuten.
Ja, es gibt ein paar längere, aber das sind eher wenige. Ja. Die meisten sind recht kurz, ja. Das stimmt.
Oft sagen mir ein Gegner, dann holst du ihn raus und hey, ich bin happy. Oder geh bitte dorthin, weil dort ist irgendwas und da bist dann in 2 Schritten dort.
Ja, es gibt ein paar Wege, die länger sind, aber 6 Stunden, okay. Wie gesagt, es ist der Durchschnittswert der angegebenen Zeit.
Nein, mir ist die Zeit ist mir egal. Mir ist um die Sidequests im Allgemeinen gegangen, weil ich nämlich oft gehört habe oder gelesen habe jetzt in meiner Vorbereitung, es gibt so viele Sidequests. Und ich war von den Sidequests recht enttäuscht, weil es gibt schon ein paar, aber die meisten sind einfach viel zu kurz und viel zu einfach. Und bestehen aus einem einzelnen Schritt.
Ja. Also es gibt ein paar recht schöne Sidequests, aber
ich will im Spiel nicht absprechen, dass es gute hat, aber die meisten sind...
Ja. Genau. Was ich noch erwähnen wollte, weil wir von der Spielzeit hatten, also der momentane Speedrun, der kürzeste, von dem ich mitbekommen habe, sind 52 Minuten 51. Ja. Also, die sind schon bei unter einer
Stunde. Sie sahen aber noch nicht so weit, Speedrun, dass sie mit Link aus dem Tutorial ausbrechen und mit dem das Spiel machen. Sie schaffen es doch. Sie haben es geschafft, Link rauszuholen, aber sie wissen noch nicht, ob sie es schaffen, mit ihm das Spiel zu beenden. Das war mein letzter Stand, weil es kann ja auch Zelda zu Link werden. Das ist das, was du vorher erzählen wolltest, was du jetzt bitte tun darfst.
Ganz genau. Das ist nämlich der, also wie wir, man erlernt nach einiger Zeit den sogenannten Schwertkampfmodus. Und dann kann man durch, ich glaube, Steuerkreuz oben ist es, verwandelt sich Zelda in einen geisterhaften Link und kann dann das Schwert schwingen.
Warum schreit da eigentlich so keiner, halt, wie sexistisch das ist? Warum kann nicht Zelda selbst das Schwert schwingen? Warum muss sie zu Link werden, damit sie...
Sagen wir mal so, es gab im Vorfeld schon ein bisschen solche Kommentare, aber egal. Okay. Also nicht wegen der Verwandlung, sondern warum Zelda nur mit Magie und nicht mit Schwert kämpfen kann und so. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das brauchen wir hier jetzt gar nicht zu weit auszubreiten. aber er verwandelt sich dann in diese Link-Gestalt und allerdings nur begrenzt. Wir haben eine, ich glaube, Energia-Leiste heißt das ganze Ding im Spiel. Die ist halt oben auch unter der Lebensleiste angezeigt, die sinkt langsam und wenn die aufgebraut ist, dann können wir uns nicht mehr verwandeln, beziehungsweise die Verwandlung löst sich auf.
Man kriegt aber teilweise durch Besiegen von Gegnern oder durch Finden von gewissen Items wird die Leisten natürlich wieder aufgeladen, man kann die Leisten auch upgraden und ja, man hat halt, was weiß ich, 30 Sekunden, eine Minute Zeit als Link rumzurennen und einfach die meisten Gegner mit 2 bis 3 Schlägen zu slayen und dann entwickelt man sich mit einem Tastendruck wieder zurück. Ich nutze das absichtlich recht selten. Und ich nutze es viel zu selten. Mein Leisten ist dauernd voll. Ich geitel so rum mit dieser Energie. Wenn mir wirklich ein Gegner unfassbar auf die Nerven geht, dann setze ich es ein, hocken tot und setze es wieder zurück ein. Das heißt, ich verliere einen Millimeter von der Leisten. Und bei Endbossen ist es oft Teil des Endboss-Kampfes und deswegen kriegst du auch eine Sekunde, bevor du es einsetzen solltest, eine Aufladung.
Ja, ganz genau. Man muss dazu sagen, die Aufladung kriegt man vor allem in den in den Rissen drinnen. Ich glaube, außerhalb gibt es das gar nicht, wenn man Gegner besiegt.
Nein, da musst du eben diese Dinger finden, diese komischen Teile, dessen Namen mir nicht einfallen, ja.
Diese Kristalle der Stärke oder sie nicht heißen, die braucht man, um das Ding ab, also um halt einmal das Schwert oder die Energialeiste aufzulernen.
Das sind quasi die eine der Skulpturas dieses Spiels. Die sind überall versteckt.
Ja, genau.
Und man muss halt 10 sammeln für die ersten Upgrades, für spätere Upgrades muss man 20 sammeln und so weiter.
Ganz genau. Und wenn man die findet, füllt sich die Leiste auch einmal komplett auf, genau. Ansonsten halt in den Rissen findet man die Energie, die fliegt da rum oder wenn man Gegner besiegt, taucht sie auf. Ist, finde ich, ganz nette Möglichkeit, um halt dieses klassische Zelda-Gefühl mit einzubauen und gerade bei den Bossen, wie du ja schon gesagt hast, ist das ja auch irgendwo wichtig, dies zu haben. Das heißt aber nicht, dass man einen Boss nicht besiegen kann, wenn die Leiste aufgebraucht ist. Wenn man keine Energie mehr hat und auch keine Möglichkeit hat, mit die aufzufüllen, kann man die Bosse auch mit den Echos trotzdem besiegen. Es wird nur ein bisschen komplizierter.
Ja, teilweise. Natürlich. Aber statt dass möglich. Ich quasi dem. Also du nutzt es ja immer nur, du setzt irgendwas ein, damit der Boss schwach wird. Und dann gehst du kurz auf diese Schwertkämpferin-Funktion, damit du dem Boss einfach einmal 5-mal eine brackst mit dem Schwert und dann geht halt der Kampf Zelda-typisch wieder in die Ursprungsform wieder, bevor du ihn wieder schwächen musst. Und ich kann ja dann einfach einen Haufen Gegner spawnen, die für mich kämpfen und in dem Moment dann einfach
niederhauen. Ganz genau. Es gibt ein paar Bosse, bei denen es ein bisschen schwieriger ist, weil die Gegner schwer an die verwundbare Stelle rankommen, habe ich festgestellt gehabt. Ganz genau, man muss halt die richtigen finden, mit denen das dann funktioniert. Sagen wir mal so, es geht im Normalfall mit dem Schwertkampfmodus schneller.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt schon einen Grund, warum der da ist und warum man quasi in dem Moment, wo man den Gegner geschwächt hat, ein schönes Pop-Ding kriegt mit 5 solche Aufladsteine.
Ja. Ich wollte gerade irgendwas noch dazu sagen. Jetzt habe ich es nur gerade schon direkt wieder vergessen.
Sehr gut.
Ja, das ist super.
Willkommen in meiner Welt.
Das ist immer ganz schlimm. Ach genau, die Smoothies, ja. Die wollte ich erwähnen, weil man findet ja ganz viel Materialien, ja, in der Welt. Und die kann man bei den Deko-Händlern in Smoothie-Rezepte, also zwei Gegenstände, wir werden ein, ja, Smoothie. Und da gibt es Smoothies, die auch diese Energialeiste auffüllen. Ja. Wenn man von denen welche dabei hat, dann hat man eigentlich keine Probleme.
Die Smoothies.
Ich weiß gar nicht, wie viele man von den Dingern tragen darf. So viele sind es ja nicht. Also Smoothies und Tränke zusammen, muss man dazu sagen, sind, ich glaube, 20 darf man tragen. Oder sind sogar mehr? Ich glaube, 20, okay, sind es.
Das ist ein guter Punkt. Die Smoothies sind das Typische, was man aus den vorherigen zwei Zelda kennt. Das heißt, man kann eben zwei verschiedene Items, es sind nur zwei diesmal, kombinieren und kriegt dann Tränke raus, die entweder eine Zeit lang weniger schaden oder man leuchtet oder man ist weniger Feuer angriffig und so weiter oder ist gegen Blitze immun. Da gibt es alle möglichen Tränke, die ja gleichzeitig dann eben entweder heilen oder die Energieleiste auffüllen. Und der einzige wirklich sinnvolle von diesen Tränke, weil dieses Spiel zwar wirklich unfassbar gut ist, aber gleichzeitig unfassbar einfach ist und man meistens nicht mehr als 3-4 Herzen verliert, zumindest ich nicht. Und wenn ich wirklich beim Endboss ein paar Herzen verliere, dann droppen einfach immer welche aus diesen Fässer, die rundherum stehen. Das heißt, das ist dann auch kein Problem. Und im schlimmsten Fall trinke ich einen Trank oder zwei. Das heißt, 4-5 Tränke habe ich gern mit. Der ganze Rest ist einfach, du erst einmal gibt's am Anfang einen Quest, dass du Rezepte sammeln musst. Seitdem bin ich drauf erpicht, dass ich alle möglichen Rezepte rausfinde, weil da ist es sehr einfach. Du schaust einfach, habe ich dieses eine Item schon mit alle anderen Items kombiniert oder nicht? Und das geht. Da habe ich jetzt fast alle Rezepte, glaube ich, inzwischen. Und das zweite ist, du kannst diese Tränke unfassbar gut verkaufen. Du kriegst so viel Ruine, ja, für diese, genau, Tränke. Und du brauchst auch ein bisschen ein Geld, zum Beispiel bei der Fee und so. Und da gehst dann einfach zu diesem Typen und machst dort 30, 40 Tränke und verkaufst ihm die und dann hast du 3000 Ruine und dann soll die Fee sich ihre Gierheit in Arsch schieben. Die soll mir so helfen, diese dumme Fee.
Ja. Ich stimme dir zu, also ich muss sagen, ich habe die Tränke schon manchmal benutzt, aber meistens dann, wenn ich, sagen wir mal, nicht 100% aufgepasst habe beim Spielen und ein bisschen mehr Treffer eingesteckt habe als üblicherweise.
Ich weiß nicht, ich finde, was bei den Getränken einfach aufgefallen ist, die finde ich so ein Overkill. Das war zwar nett, dass sie das übernommen haben von Breath of the Wild, aber in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben diese Tränke wirklich einen immensen Faktor im Spiel und da bist du davon abhängig teilweise von diesen Tränken und sie helfen da wirklich, wirklich gut. Und das ist, das braucht das ja. Spiel nicht mehr so unbedingt, weil du eh meistens nicht in die Situationen kommst, wo du, wann brauche ich jemals die Möglichkeit, dass ich gegen Elektrogegner immun bin? Oder gegen Feuer.
Habe ich nicht.
Ja, eben. Oder wann du leuchtest.
Genau. Es gibt auch so.
Es gibt zwei Orte, wo kurz finster ist. Toll.
Ja, es gibt ein bisschen mehr unter Wasser vor allem. Beim Tauchen gibt es das immer wieder mal. Ja, aber
das sieht man doch immer genug.
Aber, man braucht es halt einfach nicht. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen sinnvoll ist, ist länger tauchen, damit man nicht so schnell Luft verliert. Der Effekt kann hilfreich sein, ist aber gar nicht so erforderlich, weil meistens. Naja, wir brauchen nicht zwingend, sage ich ja. Er kann hilfreich sein, aber in erster Linie benutze ich die Tränke, wenn überhaupt, dafür, um meine Energieleiste aufzufüllen.
Das Problem habe ich nicht, dadurch, dass meine immer so gut wie voll ist, weil ich ja so geitel. Das heißt, ich brauche sie wirklich nur, wenn dieses scheiß Herzleisten-Ding anfängt zu piepsen. Das habe ich schon immer gehasst bei Zelda. Ich verstehe den Sinn davon. Es ist ja unfassbar praktisch und es ist ja notwendig und ich finde es auch toll. Aber wenn dieses Ding anfängt zu piepsen, dann muss ich mich heilen, weil sonst drei durch.
Bin ja auch so. Ja, also es ist, wie gesagt, Energieleiste einfach, weil ich die dann gerade bei Bosskämpfen, ohne drauf zu achten, ob die Energie zu leer wird oder nicht, draufhauen kann, einsetzen kann, nicht jederzeit wieder rausswitchen muss.
Also, ich switch rein,
und zack, wenn ich dann zack, Trank zack, dabei zack,
switch raus.
Ja, Ich mache ich auch meistens, aber es kann mir egal sein, weil wenn ich mehr als, wenn ich ein paar Tränke dabei habe, kann ich mich damit heilen. Und wie du schon gesagt hast, die Tränke sind so Pillepalle, die habe ich ganz schnell neu wieder hergestellt und besitze wieder fürs nächste Mal. Deswegen ist es für mich einfach nur so, naja, habe ich sie halt dabei, wenn ich sie brauche und ich habe.
Und was ich zusätzlich noch ein bisschen short finde, ist dieser massive Unterschied zwischen rohen Zutaten und Getränken. Oder Trink, weil ja. Die rohen Zutaten sind alle durchgängig wertlos. Die heilen ein halbes Herzl, wenn du viel Glück hast, ein Herzl. Und der Trank heilt einfach 5, 10, 15, was auch immer. Das heißt, du wärst gezwungen, die zu verarbeiten.
Ja, ganz genau. Es gibt, glaube ich, zwei Items, die heilen ein ganzes Herz. Ja. Ein Item, das heilt zwei Herzen und die anderen heilen entweder ein halbes Herz oder.
Lass mich rotten, das, was zwei Herzen hält, ist das goldene Ei. Ja,
was denn sonst? Das ist das, was natürlich jeder sofort dafür benutzt.
Okay.
Ja. Gut. Du hast schon die Fee erwähnt gehabt. Auf die sollten wir vielleicht auch nochmal eingehen. Beziehungsweise auf
so, was die
darauf,
macht. Ja,
wofür genau. Wir sie überhaupt brauchen. Darfst du kurz erwähnen?
Um ihr Geld in deine Rachen zu schieben. Achso, du meinst jetzt nicht die Fee, sondern. Genau. Ja, ist mir schon klar. Man hat zusätzlich eine Funktion, dass man anfangs eins und dann eben dank dieser netten Fee immer mehr so, was sind das? Medaillen tragen kann, Bänder tragen kann, irgendeinen Scheiß tragen kann, der einem einfach zusätzliche Boni gibt. Da gibt es zum Beispiel eins, dass man mehr Herzen findet oder dass man mehr Rubine findet oder dass man mehr Zutaten findet oder dass man weniger Schaden nimmt oder eben eins, und ich sag das jetzt einfach, wo man her springen kann und so. Und die kann man eben mit der Zeit, findet man die, und am Anfang muss man eben ein bisschen switchen zwischen ein, zwei, die ganz sinnvoll sind, je nachdem, wo man gerade ist, und irgendwann kann man dann fünf davon tragen, dann legt man die einzigen drei an, die wirklich durchgängig Sinn machen, und zwar zusätzliche, die man gerade lustig findet, und dann muss man sich mit der Funktion nicht mehr beschäftigen.
Ganz genau. Das ist alles. Und die Fee nimmt einem halt immer mehr Geld ab für jedes Item, das man mehr tragen darf, und fertig. Genau. Mehr ist es nicht.
Ja, aber es ist gut. Also ich finde das cool. Ja, weil es macht wirklich einen Unterschied, ob du dieses Finde-mehr-Rubine-Ding tragst oder nicht.
Ja. Das sage ich auch nicht. Es ist gut, aber ich sage nur mehr. Es ist halt jetzt nicht sonderlich kompliziert, meinte ich
das
damit.
Stimmt.
Mit dem mehr ist das nicht. Stimmt. Es ist halt ein einfaches System, aber ein gutes System. Es hat schon seinen Sinn dahinter. Und man merkt den Unterschied auch wirklich. Ja. Und
dann auch noch, es hat ja ein Interview gegeben mit Miyamoto, glaube ich, wo er gesagt hat, dass die Entwickler von dem Spiel erst, oder war das wahrscheinlich eher Ayuma von der Logik her, dass die Entwickler quasi eine Zelda-Schulung gebraucht haben oder eine Zelda-History-Schulung gebraucht haben am Anfang. Und die haben wirklich viel mitgenommen. Die haben wirklich, wirklich viel eingebaut aus 30 Jahren Geschichte Zelda. Allein die Tatsache, dass es zwei Sora-Völker gibt, die typischen Sora, wie man sie kennt, seit N64 oder schon vorher? Halt dieses Fischvolk, was auf zwei Beinen steht.
Also die sind seit dem N64 dabei.
Und dann gibt's natürlich die ursprünglichen Sora, diese komischen kleinen Monster, die einfach kurz aus dem Wasser auftauchen mit dem Kopf und auf die spucken und dann wieder untertauchen. Und das ist das zweite Sora-Volk. Und eins ist halt die Fluss-Sora und die anderen sind die Meer-Sora oder See-Sora, was weiß ich.
Meer-Zora. Das haben sie erstmals, sie haben erstmals von dem Unterschied Meer- und Fluss-Zora in Tears of the Kingdom gesprochen.
Aber doch.
Da kommt der
aber
Begriff vor.
Aber du hast da jetzt zum ersten Mal diese zwei Völker und wie sie koexistieren und sowas. Und das ist halt.
Genau, das hast du zum ersten Mal drinnen. Aber die Erwähnung, die haben sie in Tears of the Kingdom schon reingebracht, dass es verschiedene Zora-Völker gibt.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich weiß nur, dass es irgendwo drin erwähnt wird. Kann sogar sein, dass in Breath of the Wild schon mal erwähnt wird. Will ich gar nicht jetzt komplett ausschließen. Und dass die Fluss-Zora, also die klassischen ursprünglichen Zora, die aus dem Wasser auftauchen und spucken, bereits, die waren schon in Link Between Worlds, gab es die schon als Laufende mit Königin und so weiter und als Gegner. Okay. Also in beiden Formen. Okay. Ich weiß nicht, ob das erste Mal war, dass sie als, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal als Nicht-Gegner inszeniert wurden, aber in Link Between
Worlds war es definitiv. Normalerweise war es das eine oder das andere, nicht beide.
Ja, es waren bisher noch nicht beide drin, das erste Mal, dass beide drin sind, was ich sehr cool finde, muss ich ehrlich sagen. Ich finde sowieso, was sie da alles genutzt haben an Möglichkeiten, auch an verschiedenen Wesen, die drin auftauchen, also Zoras, Goronen und so weiter. Ja, genau. Gerudo, finde ich super, was sie da drin haben. Und
die Mischung macht es auch, finde ich, weil du findest quasi das Gerudo-Dorf dort, wo du es immer schon erwartet hättest. Sowohl in Breath of the Wild als auch in Link to the Past. Aber wenn du in dieses Gerudo-Dorf reingehst, du findest genau in der Mitte dort zum Beispiel diesen Brunnen und daneben den Händler und so wie du es in Breath of the Wild kennengelernt hast und so. Es ist dieser Stilmix aus diesen beiden Spielen und dass das immer mehr reingeht auch in dieses übliche Zelda-Feeling, weil das hast du natürlich schon immer gehabt. Seitdem es in Zelda Händeln gibt, kannst du diese Dinger vergewaltigen und nachher kommt der große Händelsturm auf die rein. Das haben sie in jeden Zelda eingebaut und das ist nur eins von den auffälligen Beispielen, die sich zirgen über jedes Zelda. Aber es sind immer diese Feinheiten und Sachen, die sich weiterentwickeln und die man beobachten kann, wie das jetzt auch ins 2D-Zelda Fülles Einzug genommen hat, was man aus die 3D-Teile kennt und so.
Ja. Ich überlege gerade, ob es sowas wie die Firon-Sümpfe bereits in einem 2D-Zelda gab, weil das wäre mir jetzt so bewusst nicht bekannt, dass es diese, ich meine mich auch, eingeführt wurde, die Region namentlich, meine ich, erstmals in Twilight Princess kam die vor, der Name Firon als Regionsname. Wenn ich mich jetzt nicht komplett
täusche. Wenn du das sagst, wird das schon so sein.
Ich meine, es war Twilight Princess. Und das nutzen sie halt jetzt. Die haben ja, also die ganzen verschiedenen Regionen gibt es jetzt hier auch, die mir halt seit den letzten, die immer mehr etabliert werden. Und das finde ich halt, wie du schon gesagt hast.
Aber nicht nur die Region einfach, selbst, sondern auch, wo sich die Region befindet, wie die Region ungefähr aufgebaut ist, wo die spezifischen wichtigen Punkte in der Region zu finden sind.
Ja. Und dazu kommt ja, dass dieses Spiel ja sehr starke Verbindung zu A Link to the Past hat. Was man teilweise auch im Aufbau der Karte merkt. Wenn man einen Teil der Karte kann man sagen, okay, das ist A Link to the Past, da sind Verbindungen zu A Link to the Past, weil man findet zum Beispiel Ruinen aus A Link to the
Past. Das ist halt dasselbe, was quasi Breath of the Wild mit der Ocarina of Time Map gemacht hat. Du blasst das komplett auf, du machst jede Region größer. Und du platzierst halt in die Regionen an die spezifischen Punkte gewisse Orte, die du kennst.
Ja. Und nach Süden vor allem haben sie die Karte ja so, Süden und auch nach Westen und Osten haben sie die Karte ja erweitert von Link to the Past. Ich habe es vor gar nicht so langer Zeit durchgespielt, Link to the Past mal wieder. Und zum Beispiel das, was da, wo jetzt die Firon-Sümpfe sind, da war die Karte eigentlich schon vorbei in A Link to the Past. Genauso das Gebiet der Zoras, das gab es ursprünglich in Link to the Past nicht. Das sind im Grunde neue Gebiete, die sie um die Karte herum angebracht haben und damit die alte Karte erweitert haben.
Ja, aber es ist ja trotzdem die alte Karte größer, oder? Also
ja, genau. Ja, also in Variationen. Es gibt ein paar Abweichungen. Zum Beispiel Kakariko liegt jetzt an einer anderen Stelle. Die Berge, also das ist einer Gebirge mit den Goronen.
Das Gebiet ist größer, oder? Also das...
Ja,
es ist nicht nur die Karten größer worden jetzt vom Ding her, sondern es ist einfach aufgeblasen worden. Es ist zwar an derselben Stelle,
ja, es auch.
Hat einen ähnlichen Aufbau, aber es ist halt einfach größer. So.
Ja. Das Einzige, was jetzt ist, also zum Beispiel die Wälder in der Wald in, wo auch das Master Schwert in Link to the Past war, der ist jetzt nicht ganz links oben wie in Link to the Past, sondern der ist ein bisschen mittig links statt, also die Gebiete sind ein bisschen verrückt, weil halt mehr hinzugefügt wurde. Das Gebiet der Goronen gab es in Link to the Past zum Beispiel gar nicht. Nur als Beispiel.
Ja.
Aber finde ich, wie gesagt, ich finde das super, wie sie damit umgehen. Gerade mit dieser Welt von A Link to the Past, was sie ja bei A Link Between Worlds auch gemacht haben, das ja auch in dieser Welt
spielt. Da war es halt mehr als
plus in der Parallelwelt.
Oder weniger.
Ja, da war es ziemlich sehr. habe ich auch vor kurzem durchgespielt und da ist mir das sehr stark aufgefallen, nachdem ich Link to the Past gespielt habe, habe ich Link Between Worlds durchgespielt und da ist mir diese Verbindung, wie sehr die ist, besonders stark aufgefallen, weil das ist schon sehr, sehr nah an Link to the Past, Link Between Worlds, also ja.
Ist ja auch nett. Genau. Das ist ein neues Abenteuer in der alten Welt und sie haben es ja trotzdem in die 20 Jahre stark verbessert.
Genau. Außerdem haben sie ja die zweite Welt, Lorule, noch hinzugefügt. Stimmt. Was ja nochmal ganz...
Ja, aber insgesamt...
Ja, von der Dark World in A Link to the Past komplett abweicht.
Aber insgesamt...
ja, gut.
Was, unfassbar was? Gutes Zelda. Ich hätte nicht... Also das ist ein Mainline, das ist das nächste große Zelda, das nächste 2D-Zelda. Wenn man jetzt so von dem, das ist kein Spin-off, das ist ein Mainline-Zelda-Titel vom Umfang, von den Funktionen, von der Kreativität her unfassbar gut. Also.
Ja, Nintendo hat es auch von Anfang an als solches bezeichnet.
Ja, aber das haben sie. Also, haben sie jemals gesagt? Haben sie jemals gesagt, Princess Peach? Nein, nicht Princess Peach. Princess Peach war gut. Wird das heißen? Princess Peach Showtime. Ja. Haben sie jemals gesagt, ja, das sagen wir euch heute, aber das ist nur ein Spin-off und das braucht sich nicht kümmern.
Ja, man muss dazu sagen, bei Mario zähle ich das ein bisschen anders als bei Zelda. Bei Zelda gibt es die Timeline und so weiter, die ja Nintendo veröffentlicht hat. Und bei einem Spin-off hätte ich was anderes erwartet als jetzt bei dem Spiel, sage ich mal so. Und Nintendo hat es halt als den nächsten Hauptteil bezeichnet, was schon auch einfach marketingmäßig einfach hervorhebt, wie wichtig dieses Spiel für Nintendo ist. Es ist eben nicht einfach nur ein Peach Show Time, sondern es ist wirklich ein neues Zelda-Spiel.
Ja. Und das hat diesen
das Titel dasselbe, definitiv wie wenn das erreicht. Peach... Genau. Wenn das Peach-Spiel so wäre wie ein neues Mario-Spiel, klassisches, genau in dieser Form, nicht das Original dieselben Mechaniken nutzt oder so, sondern vom Umfang, von der Qualität und allem her, wenn es wie ein Mario-Spiel wäre, in dem Sinne, wäre das auch was, das wäre vergleichbar. Ja. Das hat halt Showtime nicht
geschafft. Ja, aber Super Princess Peach hat das geschafft und das war es trotzdem nur ein Spin-off.
Ja, Super Princess Peach hat das damals. Ja, das hat es damals definitiv geschafft. Bei Mario habe ich eh das Gefühl, verkaufen sie schneller als Spin-off als bei Zelda.
Ja, das stimmt. Ja. Da gibt es auch viel mehr Spin-offs. Ja. Wie viele Zelda-Spin-offs fallen dir ein? Mir fällt ein dieses Rhythm-Dingsbums und Tetra's Trackers als Add-on zu Link to the Four Swords nur im Japanischen. Und
ja, ich überlege, also es gab hier Crossbow Training
stimmt,
hieß es, glaube ich.
Stimmt.
Das fällt mir gerade als einziges sogar ein.
Zwei Dingelspiele bewusst.
Ja, genau, die Tingelspiele hast recht.
Drei Dingelspiele gibt es eigentlich, aber Dingels Balloon Fight, naja.
Ja. Aber sonst, sogar Triforce Heroes Skills ist ja offiziell irgendwie einsortiert in die Hauptreihe.
Ja.
Es ist in der Timeline sogar gelistet. Also,
so wie Metroid Prime Federation Force wahrscheinlich auch.
Ich würde es auch, also Triforce Heroes würde ich persönlich auch eher als Spin-off-Spiel sehen, aber
anscheinend. Ja, aber das heißt, Prinzessin Kackwurst ist Kanon. Das macht mir ein bisschen glücklich.
Also anscheinend, ja. So hart es ist, aber ja. Offiziell spielt es zwischen A Link Between Worlds und dem allerersten Zelda-Spiel vom NES.
Okay.
Ja. Echoes of Wisdom haben sie bisher noch nicht in die Timeline eingesortiert, soweit ich das mitbekommen
irgendwo
habe.
Irgendwo
habe ich
was gelesen, dass sie da jetzt wieder irgendwas umgeändert haben. Ich habe keine Ahnung. Ist mir egal.
Ja.
Es ist mir so
die egal. Haben eine neue Timeline irgendwie veröffentlicht. Ich weiß aber nicht genau, was sie geändert haben. Was bisher auch nicht in die Timeline einsortiert ist, ist Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Die stehen irgendwie außen und ich habe eine Aussage gelesen, dass Nintendo eigentlich auch gar nicht mehr mit einer Timeline arbeiten möchte. Sie möchten die Zelda-Spiele für sich spielen lassen.
Ja, das
im Zweifelsfall
nicht
sowas
mehr. Das haben sie ja immer gemacht. Es hat ja nur irgendein Autor, weil alle anderen auch versucht haben, hat irgendein Autor von der Enzyklopädie das eingereiht und quasi jedes Jahr ihn halt machen lassen und dann ist das natürlich in der offiziellen Enzyklopädie dann auch die offizielle Timeline geworden. Aber den
Ja, aber Nintendo arbeitet damit. Aber Nintendo hat diese Timeline genutzt, sogar schon offiziell. Das jetzige Update kam auch offiziell von Nintendo-Seite, also hat Nintendo diese Timeline akzeptiert.
Ja, aber
ich meine ja auch, Ja, ich meine ja auch das Entwicklerteam. Die wollen davon wieder loskommen. Sie brauchen die nicht. Und das verstehe ich auch. Höchstens in einem Fire Breath of Wild.
Ich glaube nicht, dass die Entwickler diese Timeline halt je geshared hat. Weder davor noch
ich danach. Ich glaube, die interessiert die Timeline nicht. Ich glaube, die entwickeln einfach ein Spiel, wie sie wollen. Und dann soll irgendwie guckt halt irgendwer, der Bock drauf hat, wo man das einsortieren kann.
Man darf nicht vergessen, wie Nintendo entwickelt. Nintendo entwickelt erst einmal ein interessantes Gameplay-Konzept. Und dann basteln sie ein Spiel drumherum. Und das kann ein Zelda sein, das kann ein Mario sein, das kann ein Metroid Prime Federation Force sein. Je nachdem, wie interessant halt das Gameplay-Konzept ist. Und deswegen macht das auch keinen Sinn mit einer Timeline, weil du nie hergehst und sagst, ich mache jetzt ein Sequel zu A Link to the Past. Sondern nur wenn, wenn das dann eine passt als Zelda-Spiel, dann kannst du Gedanken machen, wo tust du es denn hin? Ah, wir haben ja A Link to the Past, die Welt, das wäre ja cool, die größer zu machen und so. Das sind die einzigen Gedanken, die die haben. Nicht, spielt das jetzt dann vor oder nach A Link to the Past, das ist denen doch wurscht.
Nee, da kümmern die sich drum. Das entwickelt sich erst im Laufe der Entwicklung, dieses ganze Zeug. Wenn wir schon von Entwicklung reden, bevor wir jetzt langsam zum Ende des Podcasts dann auch kommen, weil ich glaube, wir hatten alles besprochen.
Deswegen habe ich eigentlich vorher zum Fazit gegriffen. Ja. Ne?
Genau. Nee, ich will noch eine Sache erwähnen, und zwar, wer das Spiel entwickelt hat. Das war natürlich Nintendo selbst, genauer gesagt Nintendo Entertainment Planning and Development Division, zusammen mit Grezzo wieder, die ja auch schon Link's Awakening für die Switch umgesetzt haben. Oder halt auch Ever Oasis damals auf dem 3DS. Die haben, ich glaube, Triforce Heroes war auch von dem, außerdem die beiden Remakes für den 3DS und Ocarina of Time und Majora's Mask.
Macht aber Sinn, ne? Also es ist die Server Engine und der Server Stil und so, wie aus Link's Awakening. Das heißt, Grezzo ist allein schon drin als technischer Experte für das ganze Toolset, was sie für das gemacht haben und sonst irgendwas. Und ja, dann macht die Co-Entwicklung mit Nintendo nur Sinn. Es ist halt nur, ich frage mich dann, hat Nintendo Grezzo überhaupt irgendwas machen lassen von Ideen? Oder sind die alle von Nintendo gekommen? Weil Grezzo darf quasi bestehende Spiele 1:1 remaken oder helfen bei neue. Die Frage ist, dürfen sie dann überhaupt? Ne?
Ja, also ich denke, dass sie bei diesem Spiel vor allem für das ganze technische Umsetzungszeug zuständig waren. Bei Ever Oasis war es ja eine komplett Eigenentwicklung, die einfach Nintendo gepublished hat für sie. Okay. Da waren sie alleiniger Entwickler. Das ist ja auch, da steht ja auch Koichi Ishii als Direktor und Producer dahinter. Koichi Ishii ist der Gründer von Grezzo.
Nein, ich will ja Grezzo gar nicht die Kreativität absprechen, sondern ich habe Angst, dass Nintendo, Grezzo nicht Lost und ihre Kreativität unterdrückt.
Ja, weiß ich. Und ich sag ja, ich denke, bei solchen Spielen sind sie vorwiegend für die Technik zuständig, während sowas wie Ever Oasis halt ihre eigenen Sachen sind. Und ich wollte nur erwähnen, dass der Gründer von dem Studio halt der Erfinder der Mana-Serie zum Beispiel ist oder auch die Chocobos und Mokris bei Final Fantasy erfunden hat. Das heißt, sie haben eben diese Kreativität.
Naja, ich meine, das ist jetzt ein alter Mann, der vor 30 Jahren irgendwas gezeichnet hat.
Ich denke, der hat sich die richtigen Leute schon in sein Studio reingeholt. Ich denke, der Punkt ist einfach, das Studio ist zu klein. Die entwickeln vorwiegend Auftragsarbeiten. Bisher eigentlich nur für Square, Nintendo und Furio. Sonst haben sie für niemanden gearbeitet. Meistens für Nintendo.
Furio?
Ja?
Was ist Furio? Also,
kennst du das Studio?
Nein, ich kenne nur den Charakter aus Die Sopranos. Das ist einer der besten Charaktere aus Die Sopranos. Wenn Furio da eine marschiert in diesen chinesisch geführten was ist das? So ein Wäscheshop und dann einfach der Chinesin ins Knie schießt. Das ist eine großartige Szene. Jeder sollte die Sopranos einmal gesehen haben, vor allem wegen Furio.
Okay. das ist halt ein größerer japanischer Publisher.
Ich kenne ihn sicher, wenn ich es lese, aber dabei auf die Schnelle sagt man jetzt überhaupt nichts.
Ja, die haben ja halt zwei Spiele in Co-Entwicklung mit einem anderen Studio entwickelt für die.
Gut.
Ja, wie gesagt, vor allem arbeitet Grezzo für Nintendo.
Gott sei Dank. Wir machen gute Arbeit.
Gut. Du hast ja schon mit deinem Fazit angefangen. Wolltest du noch was ergänzen?
Ja, unbedingt kaufen. Überraschend gut. Also, überraschend gut ist das falsche Wort. Ich habe erwartet, dass es ein gutes Spiel wird, aber ich habe weder den Umfang erwartet, noch die Kreativität, noch die Möglichkeiten. Es ist besser als das, was ich erwartet habe. Und das freut mich sehr und es ist ein sehr, sehr gutes Spiel geworden.
Kann ich nur zustimmen, ich finde es auch großartiges Spiel, macht mir unglaublich viel Spaß. Sollte sich jeder Zelda-Fan wirklich auch holen. Und ich denke auch, dass es recht erfolgreich sein könnte, weil ich habe gesehen, dass es online teilweise bei gewissen Händlern ausverkauft
ich bin
war. Damit meine ich jetzt keine kleinen Händler.
Ich glaube, dass es abseits von Zelda-Fans unter Umständen, weil ich will unbedingt zum Beispiel versuchen, das meiner Frau zum Spielen zu geben, die eigentlich weniger mit diese Echtzeitkämpfe und so gut zurechtkommt. Und lieber Animal Crossing spielt, aber dadurch, dass du da quasi, es ist sehr, sehr, sehr rätselbasierend und auf die Richtung, ich glaube, das wäre ein gutes Spiel für eben mehr die Animal Crossing Zielgruppe, so in der Art.
Kann gut sein, ja. Das kann sehr gut sein, dass das Spiel, gerade weil es eben diese sehr Rätsellastigkeit, Puzzellastigkeit
und hat, der Charakter
könnte Frau das ist, auch eine neue Zielgruppe
es reicht ja teilweise ja wirklich schon, dass der Charakter eine Frau ist. Bei 12, 14-jährigen Mädchen oder so.
Ja, kann sein.
Es reicht auch es teilweise auch Spiel, bei 38-jährigen Männern, dass der Charakter ein buntes Pony ist. Also, ja. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Ich wollte nur anmerken, dass es solche Menschen gibt.
Ja. Kann gut sein, dass es die gibt. Ja.
Gut.
Gut. Auf jeden Fall, ich stimme dir zu. Super Spiel. Und damit sind wir mit dem Thema Zelda für heute
durch. Nein, weil lieber das jetzt weiter spielen gehen.
Ja, ich auch gleich. wir kommen aber nochmal zur Abschlusskategorie für heute. Und zwar, was hast du denn letzte Woche außer Zelda gespielt?
Balatro. Dieses verdammte, dämliche Kartenspiel hindert mich immer wieder, weiter Zelda zu spielen. Es ist einfach, du spielst Zelda oder du machst eine Zeit lang nichts und dann denkst du, du könntest dir Zelda weiterspielen, aber das sind Spielkarten und Joker und Balatro. Du könntest Balatro spielen. Du musst nicht Zelda spielen, du könntest Balatro spielen, Emanuel. Balatro ist viel besser als Zelda, Emanuel. Balatro, spiel Balatro. Und dann sitze ich wieder 8 Stunden bei diesem verfickten Spiel. Also ich kann Balatro einfach nur empfehlen. Ich habe jetzt viele schon versucht zu bekehren und alle sagen, sie haben Angst vor Kartenspielen, sie kennen ja kein Poker, sie haben Angst vor Poker. Das ist alles vollkommen wurscht. Man muss nicht Poker kennen, man muss nur wissen, was ein Full House und was 4 Gleiche sind. Und das war's. Wissen die meisten, man muss weder bluffen, noch hat man nur 5 Karten in der Hand. Es geht einfach nur darum, aus seiner Pokerhand mit 5 verschiedenen Joker statt 100 Punkte 4 Milliarden Punkte zu kriegen, indem man Multiplikatoren und sonstige Geschichten sinnvoll anordnet und indem man seine Karten upgradet und seine Hände upgradet. Es ist einfach ein fucking Roguelike und ich kann nicht aufhören, es zu spielen.
Mhm. Ich hab's noch nicht gespielt.
Spiel Balatro.
Also kann ich nicht beurteilen.
Spiel Balatro. Also ich hab's mir damals gekauft auf Steam und bin süchtig gewesen, hab dann irgendwann losgelöst, hab's mir dann absichtlich nicht auf der Switch gekauft, wo die eShop-Version rausgekommen ist. Aber jetzt ist die Retail-Version rausgekommen, die ich natürlich aus Sammlungsgründen haben muss. Und jetzt habe ich es auf der Switch und jetzt. Ah! Balatro, Balatro, Balatro. Das ist schwer, das dreimal nacheinander zu sagen. Egal. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel und du musst es spielen, damit wir einen Podcast drüber machen können.
Vielleicht werde ich es irgendwann mal spielen, mal schauen. Ja. Hast du noch was
gespielt? Nein, das war's. Pokémon Go. Ich spiele jeden Tag Pokémon Go, aber dazu muss ich nicht viel mehr sagen.
Okay. Gut. Ja, abgesehen von solchen Spielen, die ich auch täglich spiele, mobile-mäßig, habe ich nicht sonderlich viel gespielt. Ich habe Zelda gespielt und
Balatro!
Das nächste Picross. Nein, Balatro nicht. Das nächste Picross-Spiel ist auch schon wieder da für die Switch. Habe ich auch ein bisschen gespielt. Picross Records of the Shield Hero.
Ich bin ja mit E noch nicht das fertig. E plus, E minus, was auch immer.
Ich auch nicht. Hattest du Picross S Namco Legendary Edition schon gespielt? Weil das gab's ja auch.
Was? Na?
Ich glaube, die haben jetzt 3 oder 4 Picross dieses Jahr schon
veröffentlicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja. Nee, also das Neue ist halt, wie der Titel schon erahnen lässt, zumindest jeden, der das kennt. Ja, es ist zur Anime-Serie mit dem Schildhelden, beziehungsweise zur Manga-Reihe. Ich weiß nicht, ob da eine Light-Novel-Reihe im Vorfeld steht. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Wie hast du gesagt, hast du das Spiel? Das Spiel heißt Picross Records of the Shield Hero.
Okay. Also ihr da als letztes hat dann Anime gedacht. Ich weiß nicht, vielleicht.
Ja, die Anime-Serie und Manga-Reihe und Light-Novel-Reihe, auf der das Ganze basiert, heißt The Rising of the Shield Hero. Und man baut halt im Grunde in den Picross-Rätseln verschiedene Sachen zu dieser Anime-Serie nach. Deswegen ist auch der Hauptmodus auf 12 Episoden aufgeteilt.
Na. Und wenn man dann das Picross fertig hat, so stellt es einen Charakter aus der Serie dar.
Zum Beispiel, oder ein Gegenstand.
Revolutionär, das hätte ich nicht erwartet.
Ansonsten ist es halt das, was Jupiter seit Ewigkeiten macht. Picross, Mega Picross, Color Picross, Clip Picross, fertig. Ja, es ist
sicher, das macht Anna, glaube ich, am Wochenende oder so inzwischen.
Wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich ein Programm, die packen das Bild, das sie umsetzen 100%. Wollen, rein und der rechnet das Programm rechts in
Picross. 100%.
Ja, anders läuft das nicht
und
mehr.
Und dann bauen sie sich, dann sie ein bisschen noch verbessern oder so. Aber es funktioniert ja. Und wenn du so ein Ding mit geringem Aufwand hast, weil du quasi das Framework dafür schon gebaut hast, dann ist es ja kein Problem, wenn du so eine Marktübersättigung betreibst wie die. Weil es erwartet keiner, dass sich jeder jedes Picross kauft, sondern es gibt einfach Picross Special Interest Geschichten.
Ja, wie das. Das ist jetzt, denke ich, vor allem für die Fans von dieser Serie interessant.
Nein, ich habe jetzt Lust. Ich werde mir das unbedingt sofort jetzt gleich holen, anstatt diesen Namco Picross. Weil das interessiert mich mehr, wenn mich Namco nicht interessiert. Als wenn das Picross der Shield wäre und du kenntest die Charaktere aus der HBO, war das eine HBO-Serie? Ja, wurscht, dass der aus der Shield, diesen Glotzenschädel zum Beispiel, diesen fetten. Mit der Puffen in der Hand, das würde ich kaufen.
Ja. gut, auf jeden Fall viel mehr habe ich nicht gespielt die Woche, weil ich nicht so zum Zocken gekommen bin, mich dann Zelda gewidmet habe. Ja, genau. Damit sind wir mit dem Podcast für heute aber durch. Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich, sofern es da nicht aus irgendwelchen Gründen notwendige Verschiebung geben sollte, Ace Attorney Investigations Collection.
Sehr schön.
Genau.
Wir reden über drei verschiedene Visual Novels.
Zwei. Es sind nur zwei Miles Edgeworth Spiele.
Wobei, die Miles Edgeworth Finger sind mehr als ein Visual Novel. Da ist einiges
zum Adventure.
Tun. Ja, da ist weit mehr zum Tun als in der normalen Ace Attorney Reihe. Ja gut, da werde ich aber nicht teilnehmen, aber viel Spaß.
Genau, und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.